Piep.
Ja, geht.
Cool. Dass ich mal hier sitzen würde, wer hätte das gedacht? So weit kann man es schaffen.
Nee.
Ja. Wir machen heute nicht dort weiter, wo wir letzten Mittwoch aufgehört haben, sondern wir machen heute was anderes außer der Reihe. Ach ja, genau, erstmal die Bibel. Goodie. Aber bevor ich euch jetzt sage, was wir genau lesen, wir sind auf jeden Fall im Alten Testament, so viel ist sicher, wollte ich kurz mal noch ein paar Worte zum Alten Testament sagen, allgemein, was mir irgendwie so wichtig geworden ist, nochmal beim Ausarbeiten. Und zwar, ich persönlich lese irgendwie übelst gern so das Alte Testament, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe so diese ganzen Geschichten. Das mag zum einen vielleicht daran liegen, dass ich allgemein total interessiert bin in Geschichte und so und ich das immer übelst spannend finde, so ja, irgendwie so alte Geschichten zu hören, was da so irgendwelchen Leuten passiert ist oder was die für Erlebnisse hatten oder was da für krasse Schlachten gab oder sowas. Also das finde ich immer total cool. Zum anderen vielleicht, dass das bei mir das gewesen ist, womit ich so die ersten Berührungspunkte auch einfach mit Gottes Wort hatte. Also wer von euch so christlich aufgewachsen ist, wird es vielleicht so auch kennen. Also bei mir war das der Opa, der meistens so die Geschichten erzählt hat. Und dann dort war, so Ferien oder irgendwas, wurde dann nicht nur die Kinderbibel rausgeholt, auch so, aber gerade da konnte man das auch alles nochmal bildhaft nachvollziehen und ich fand das immer mega cool, so die ganzen Geschichten zu hören und die haben sich irgendwie eingeprägt so. Und das ist irgendwie so oft hängen geblieben, dass man dann halt wusste, ah ja, hier ist Simson, da ist das passiert oder der Jonah, ne, das war doch der mit dem Wal und so diese ganzen Geschichten. Und irgendwie finde ich es schade, dass es so viele Leute gibt, auch so viele Christen heutzutage, dazu gezählt ihr sicherlich alle nie, aber die irgendwie so das Alte Testament so ein bisschen abwerten. Und das finde ich irgendwie so schade, weil es dann halt heißt von wegen, ja, wir haben ja jetzt den neuen Bund und Jesus ist jetzt für uns gestorben und das Alte Testament, das gehört zur Bibel, klar, aber ja, alte Geschichten und so und vieles gilt da nicht mehr so für uns, weil, ja, ich meine, das ist der erste Teil der Bibel und ich finde, das sagt so viel über das Wesen Gottes und wie und wer Gott ist. Und ich denke, ein Stück davon werden wir heute auch sehen in der Geschichte, die wir uns näher angucken. Und zwar gehen wir dazu in das Buch Richter, Richter 6. Und zwar wollen wir uns heute mal die Geschichte von Gideon ein bisschen näher angucken. Genau, Richter, das ist relativ noch am Anfang, kommt nach Josua vor Samuel. Genau. Vielleicht eine kurze Einordnung, was so ungefähr passiert ist in der Zeit. Also wir lesen ja gerade sonst im Normalfall am Mittwoch Mose, das Volk ist aus Ägypten ausgezogen und ist dann ins verheißene Land gekommen, hat das dann auch im Buch Josua, steht das alles drin, eingenommen, hat das jetzt besiedelt und bevölkert, hat die Völker, die dort waren, größtenteils, aber nicht gänzlich, vertrieben. Und Josua ist gestorben, all die Leute aus der Zeit, wo Israel erobert wurde, sind gestorben, die Generation gibt es nicht mehr, es ist eine neue Generation da, die Gottes Wirken, so wie das Josua damals erlebt hat und seine Generation nicht mehr mitbekommen haben und ja, sich oftmals auch dann von Gott vielfach abgewandt haben. Und um vielleicht auch mal einen kleinen Ausblick zu geben, danach kam dann so dieses die großen Zeitalter der Könige, also mit Saul und David, das ist dann nachher passiert und zwischendrin ist dieser Zeitalter der Richter. Wer das ist und was die so gemacht haben, da sage ich dann noch ein Wort dazu. Aber das ist jetzt so die Zeit, in der wir uns befinden. Also es ist eine neue Generation, die Gott weniger kennt und ihre eigenen Götter hatten, ihren eigenen Kult und die sich da echt von Gott abgewandt haben. Und ja, doch, gucken wir jetzt schon mal, wer die Richter sind. Und zwar gehen wir dazu mal in Richter 2, springen wir mal ein Stückchen vor. Richter 2, 16 bis 19, da steht drinne, was die so machen und warum es die gibt. Steht hier in Vers 16, doch erweckte der Herr Richter, die sie aus den Händen derer retteten, die sie beraubten. Aber auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, sondern sie hurten mit anderen Göttern und beteten sie an und wichen bald ab von dem Weg, auf dem ihre Väter im Gehorsam gegen die Gebote des Herrn gegangen waren. Sie handelten nicht ebenso. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihrer Wehklage über ihre Bedränger und Unterdrücker. Wenn aber der Richter starb, so handelten sie wiederum verderblich, mehr als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachfolgten und ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen nicht ab von ihrem Treiben und ihrem halsstarrigen Wandel. Ja, das ist nochmal so kurz zusammengefasst von dem, was ich gerade gesagt habe. Und die Richterin vor ihm war die Deborah. Da gab es dann hier eine Schlacht, wo sie dann so einen kanaanitischen König besiegt haben. Der hieß irgendwie hier den, wie auch immer der hieß, Jabin hieß der, glaube ich. Ne? Und ja, Gideon war also quasi dann der nächste große Richter. Aber fangen wir einfach mal an zu lesen. Also Kapitel 6, Vers 1. Und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Man hört ja immer von zahlreichen Völkern. Wer sind da jetzt so die Midianiter? Das ist ganz spannend. Die Midianiter stammen ab von dem Sohn Abrahams. Der hatte ja mehrere Frauen. Und steht auch im Mose drin, den brauchen wir jetzt auch nicht nachschlagen, das könnt ihr mir ja vielleicht glauben, dass der von seiner zweiten Frau mehrere Kinder hatte und da war der Midian einer davon. Und ebenso wie zum Beispiel den Ismael hat er den Midian Richtung Osten gesandt. Wahrscheinlich einfach damit, also beim Ismael steht das zumindest drin, dass es nie diese Konflikte mit dem Isaak, seinem Sohn gab, wo ja das Volk Israel von ausging dann. Ja, da. Nee, das ist eine andere Frau, der hatte mehrere Frauen, das war seine Zweitfrau. Ne, da hatte er noch mehr Frauen und der Midian war einer dieser Söhne und aus diesem Midian ist dann das Volk der Midianiter hervorgegangen, die sich dann im Osten, man vermutet so ein bisschen südöstlich von Israel, angesiedelt hat. Es war ein Nomadenstamm, die sind sehr viel herumgereist, ne, mit ihren Kamelen und so, mit den Zelten in der Wüste und waren ein sehr kriegerisches Volk, die haben viele andere Stämme und Völker ausgeraubt und überfallen und so. Und was ich ganz spannend finde, dazu kommen wir dann nochmal, das wird dann nochmal aufgegriffen, der Name bedeutet so viel wie Gerichtsurteil. Fand ich schon sehr spannend. Warum, werden wir gleich sehen. Genau, lesen wir mal weiter. Das sind also die Midianiter. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, bereiteten sich die Kinder Israels zum Schutz vor den Midianitern Schlupfwinkel in den Bergen, Höhlen und Bergfesten. Ich glaube, das ist was wir oft kennen. Wenn es irgendwo Probleme gibt in unserem Leben, dann versuchen wir das erstmal selber auf die Reihe zu kriegen. Dann gibt es immer zahlreiche Möglichkeiten, wie man die Probleme löst. Manche lernen uns sogar in der Uni, ne? Problemlösungsstrategien. Da gibt es immer viele, viele Wege, die da zur Glückseligkeit oder was auch immer führen. Und wir wollen das immer erstmal auf unsere eigene Faust machen, weil wir sind ja stark und wir können das alles und wir haben es schon oft vorher auch hingekriegt. Aber oftmals ist es so, dass wir uns eingestehen müssen, es ist vielleicht doch nicht so. Aber oftmals flüchten wir und rennen weg und versuchen es erstmal ohne Gott zu klären. Und ich kenne das so oft von mir selber. Entweder man denkt gar nicht mal dran, Gott zu fragen oder einfach ins Gebet vor ihn zu kommen. Oder man ist zu stolz. Oder man denkt, ja, das ist es gar nicht würdig, so eine kleine Sache, das kriege ich schon hin. Und ja, und dann am Ende steht man vor einem riesen Scherbenhaufen. Aber manchmal muss das vielleicht auch einfach passieren, damit man dann wirklich zu Gott zurückfindet. Zumindest war es dann auch so beim Volk Israel. Die haben also erstmal, sind geflüchtet, wollten das irgendwie auf die Art und Weise regeln. Und was es denn gebracht hat, sehen wir gleich. Vers 3. Und es geschah, wenn Israel etwas gesät hatte, so kamen die Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens gegen sie herauf. Und sie lagerten sich gegen sie und verwüsteten den Ertrag des Landes bis hin nach Gaza und ließen keine Lebensmittel übrig in Israel, auch keine Schafe, Rinder und Esel. Denn sie kamen samt ihrem Vieh und ihren Zelten herauf wie eine große Menge Heuschrecken, so dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren, und sie fielen in das Land ein, um es zu verheeren. So wurde Israel durch die Midianiter sehr geschwächt. Da schrien die Kinder Israels zu dem Herrn. Wenn man jetzt nochmal kurz zurückblickt, ich hatte gesagt, Midianiter, die heißen, das wird übersetzt mit Gerichtsurteil. Das Volk hat sich abgewandt, hat gedacht, wir machen unseren eigenen Weg, wir wollen Gott oder brauchen Gott nicht mehr, wir haben andere Götter, wir haben uns da irgendwelche Statuen errichtet, die können uns auch helfen. Und dann kam eben das Gerichtsurteil über sie in Form der Midianiter. Und jetzt endlich, nachdem sie eigentlich nichts mehr haben, ich meine, es wurde denen alles genommen, sie haben nichts mehr zu essen, wie man hier sieht, die haben das Vieh genommen, haben den Ertrag ihres Landes genommen, dann schreien sie zu Gott. Dann auf einmal merken sie, Mensch, vielleicht kriegen wir das doch nicht selber auf die Reihe. Und es ist doch so typisch, oder? Wie oft, was ich gerade schon gesagt habe, ist das dann so, auch bei uns in unserem Leben, dass man echt erst ganz, ganz unten ankommen muss, um einfach, ja, zu Gott zurückzukommen und ja, und vor Gott zu kommen, zu begreifen, dass man es selber irgendwie nicht auf die Reihe kriegt. Ich glaube, das ist das, was Stefan so gern mit dem "man muss erst zerbrochen werden" bezeichnet. Aber ich denke, das ist genau der Punkt. Unser Stolz steht uns da auf dem Weg, von Anfang an einfach zu Gott zu kommen, zu sagen, hey, ich krieg's alleine nicht hin, ich brauche dich, ganz klar. Und ich schaffe das einfach nie. Und manch einer mag vielleicht sagen, ist das nie ein bisschen hart? Ich meine, es ist ein Gott, der liebt, es ist ein Gott, der gnädig ist. Da könnt doch viel eher eingreifen, könnt mich doch schon vorher da rausholen. Und da weiß doch, dass ich ihn brauche. Und ich habe mich doch für ihn entschieden. Ja, aber ich glaube, dass es manchmal notwendig ist, dass wir ganz zerbrochen sind, damit eben ein Neuanfang möglich ist. Weil sonst passiert sowas, ja, wie es auch im Volk Israel dann manchmal passiert ist, dass Gott eingegriffen hat und dann haben sie sich aber selbst dafür gerühmt. Ne, Gott hat irgendeine Schlacht gewonnen oder so. Oder ja, auch in unserem eigenen Leben. Wir schaffen dann vielleicht irgendwas und dann rühmen wir uns selber dafür, anstatt Gott Dank und Ehre dafür zu geben. Und deswegen ist, glaube ich, manchmal wichtig, ganz, ganz unten anzukommen, damit man begreift, dass es nie geht ohne Gott. Vers 7. Als aber die Kinder Israels wegen der Midianiter zum Herrn schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israels, der sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft gebracht. Lesen wir ja gerade. Und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand all derer, die euch bedrängten. Und ich habe sie vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Ja, jetzt mag man sagen, ja gut, Götter verehren, das machen wir heute nicht mehr. Also wahrscheinlich hat keiner von uns irgendwo so einen kleinen Tischgötzen stehen oder sich vielleicht eine Statue aus Holz gemacht oder so, die er dann täglich abends anbetet. Aber Tom hat das, höre ich gerade. Ne? Dann ist das jetzt extra für dich. Nee, aber ich denke, die Götter, das sind ganz andere Sachen in unserem Leben. Und jeder wird diese Götter in seinem Leben irgendwo finden, wenn man genau hinguckt. Ich hatte da schon mal was zu gepredigt, weil es irgendwie passte, wo wir hier Männerabend hatten, aber scheinbar ist es wieder dran, weil, ja, ich glaube, es ist aktuell wie nie. Auch bei mir in meinem Leben, wenn ich gucke, was sind so meine Götzen? Ich glaube, das ist bei mir alles, woran ich mein Herz hänge und was ich halt vor Gott setze. Und das passiert so oft im Alltag, ne? Dass man sagt, okay, man hat so viel Zeit, aber ja, man PC-Spiele machen auch ganz viel Spaß und dann kann man sich drin verlieren. Oder man hat mal wieder einen Fernseher, das muss man ja nutzen, dann muss man sich halt mal vor den Fernseher setzen. Oder ja, was ist es bei euch? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es die Beziehung zum Partner, in dem man alles rein investiert, was das Wichtigste ist überhaupt. Vielleicht ist es der Reichtum, das Geld, an dem man so sehr klammert und wo man dem die oberste Stelle im Leben gibt. Vielleicht ist es Sport, dass man Fußball, Handball, ne? Irgendwas in die Richtung. Ja, ich denke, es sind alles irgendwelche Abhängigkeiten von uns auch, irgendwelche Süchte, irgendwas, wo wir einfach ja, gebunden sind. Und alles das, was halt vor Gott gesetzt wird. Und da hat jeder seine Götzen im täglichen Leben. In manchen ist es auch Stolz oder Schuld. Und ja, ich denke, wir verherrlichen das auch ein Stück weit. Ich denke, man kann das ganz einfach auch damit abmessen, womit verbringen wir die meiste Zeit in unserer freien Zeit. Geht mir die Zeit wirklich Gott und sagen, hey, jetzt möchte ich Zeit mit dir haben, ohne dass man jetzt die Hobbys alle streichen muss. Das ist ja auch Quatsch. Ne? Wir sollen uns ja auch vergnügen, sollen unsere Hobbys haben. Aber die Frage ist eben, was gebe ich den ersten Platz in meinem Leben? Und ja, und wenn es nur danach geht, was eben uns Spaß bereitet und Gott da außen vor bleibt und rausbleibt, dann ja, ist das Götzendienst und dann ist das Sünde. Und ich bin froh, dass Stefan heute nicht da ist, weil der fände das jetzt total schrecklich, was ich jetzt mache. Aber ich habe so einen lustigen Zettel in meiner Bibel gefunden, den habe ich schon seit vielen Jahren und den lese ich jetzt einfach mal kurz vor. Vielleicht kennt ihr den sogar. Da steht hier: Mein lieber Freund, wie geht es dir? Ich musste dir einfach schreiben, um dir zu sagen, wie viel du mir bedeutest. Ich beobachte dich gestern, wie du mit deinen Freunden sprachst. Den ganzen Tag wartete ich, dass du auch mit mir reden würdest. Ich gab dir einen Sonnenuntergang am Ende deines Tages und eine kühle Brise zur Erfrischung und wartete. Du kamst nicht. Es tat mir sehr weh, aber das erschütterte meine Liebe zu dir nicht, weil ich dein Freund bin. Als ich dich letzte Nacht im Schlaf beobachtete, goss ich Mondlicht über dein Gesicht aus. Ich wartete bis zum Morgen und wollte dann schnell zu dir kommen, damit wir miteinander reden könnten. Ich habe auch so viele Geschenke für dich, aber als du aufwachtest, bist du schnell zur Arbeit geeilt. Meine Tränen vermischten sich mit dem Regen. Wenn du mich nur anhören wolltest, ich liebe dich. Ich versuche dir das zu sagen durch einen blauen Himmel und durch sanftes grünes Gras. Ich flüstere es dir zu durch die Blätter der Bäume und lasse es leuchten durch die Farben der Blumen. Ich rufe es dir zu durch die Bergflüsse und lasse die Vögel Liebeslieder singen für dich. Ich umhülle dich mit warmem Sonnenschein und tränke die Luft mit Düften der Natur. Meine Liebe zu dir ist tiefer als das Meer und größer als die größte Not deines Herzens. Frag mich, bitte mich, sprich mit mir, bitte vergiss mich nicht. Ich habe dir so viel zu erzählen und möchte so viel mit dir teilen. Aber ich will dich nicht länger bedrängen, es ist deine Wahl. Ich habe dich erwählt und werde warten, weil ich dich lieb habe. Dein Freund Jesus. Der Stefan, der fände das jetzt bestimmt ganz schrecklich. Melodramatisch und kitschig und ultra romantisch. Aber ich finde es eigentlich nicht schlecht, weil ich denke, das zeigt ein ganzes Stück von Gottes Herz. Das ist ein Gentleman, der drängt sich nie auf, der drängt sich nie mit Macht in den Vordergrund, reißt uns nie da raus, woran wir unser Herz sind, will uns das nie kaputt machen, sondern sagt einfach, ich bin da, ich möchte die Zeit mit dir verbringen, aber es ist deine Entscheidung. Wenn du dein Herz jetzt daran hängst, wenn dir das jetzt wichtiger ist, dann geh danach, ich werde danach auch noch warten. Und also wenn ich so in mein Leben gucke, ich brauche sowas öfter, so eine Erinnerung, weil so oft geht das irgendwie in so vielen anderen Dingen im Alltag unter, dass man sich einfach wirklich mal Zeit nimmt, sich mal hinsetzt und sagt, okay, die Zeit gebe ich dir ganz bewusst. Nicht so zwischendrin im Stress, 5 Minuten, ja, jetzt muss ich mal schnell mit Gott reden, damit das auch erfüllt ist, sondern nee, weil ich das aus ganzem Herzen will. Und ja, die Leute hier, von denen wir jetzt lesen, die hatten es in dieser Zeit nie, aber sie haben erkannt, dass sie es brauchen und haben zu Gott geschrien und sind zurückgekommen zu ihm. Ja, Vers 11 waren wir, genau. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra. Die gehörte Joas, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in deren Keltern, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm. Ja, so viel vielleicht erstmal. Jetzt taucht dir der Gideon auf einmal auf. Um dem soll es heute gehen. In der ganzen Geschichte geht es um Gideon. Das ist der neue Richter, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Und ich habe mich da auch nochmal schlau gemacht, was Gideon bedeutet. Der hat den wunderschönen Namen, der so viel bedeutet wie Hacker, Schläger, Zerstörer. Ja. Und weiß ich jetzt nicht, also ich würde mein Kind nicht so nennen, zumindest jetzt nie in der deutschen Übersetzung, obwohl ich jetzt Gideon, klingt erstmal ganz schön, aber Zerstörer, naja, Geschmackssache vielleicht, aber ich finde, das ist wieder so toll, einfach zu sehen, wie sich so eins zum anderen zusammenfügt. Wir haben hier den Gideon, den Zerstörer, und wir haben Midian, das hieß, wenn wir zurücklegen, das Gerichtsurteil, so in etwas. Und ist das nicht krass? Ich fand es total cool zu sehen, als ich mir das heute so durchgelesen habe, dass so alles irgendwie schon echt vorherbestimmt ist von Gott, schon viel, viel länger. Die Geschichte fängt nie an, hier, wo der Gideon berufen wird. Die Geschichte, die fängt viel, viel eher an, nämlich da, wo der Abraham mit dieser Frau den Sohn hatte, der Midian hieß, der dann das Volk der Midianiter gegründet hat. Da ging das los und da ist Midian entstanden, das Gerichtsurteil. Das Gerichtsurteil, das von Gott eingesetzt ist über sein Volk. Und dann aber der Gideon, ne, der das Ganze, ja, der das Ganze zerstört und der das hinfällig macht. Und was wir gleich noch sehen werden, der auch diese Opferstatuen, diese Götter, diese Götzenbilder zerstört. Also ich fand es total cool, so zu sehen, oh Mann, Gott hat echt einen Plan, einen allumfassenden Plan. Da ist jedes Detail eingeplant. Sogar die Namen von den Leuten, die stimmen. Krasse Sache, oder? Und der Vater von Gideon, der war King Christ, der kannte Gott nie. Der hat seinen Sohn nie Gideon genannt, weil der wusste, irgendwann zerstört er die Baal-Statuen und irgendwann rettet er unser Volk aus der Hand der Midianiter. Der hat seinen Sohn Gideon genannt, warum auch immer, vielleicht, weil er das einen schönen Namen fand. Aber Gott hatte da einen Plan. Und das ist gut zu wissen, dass auch wir ein Teil des Plans sind und dass auch wir einen Bestandteil in diesem Plan haben. Auch wenn wir es teilweise noch gar nicht wissen. Aber mir gibt das eine gewisse Ruhe und Sicherheit, das zu wissen, dass das alles in Gottes Hand liegt. Vers 12, lesen wir nochmal. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann alles dies getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und uns in die Hand der Midianiter gegeben. Krass, oder? Kommt ein Engel vorbei. Ich habe mir das früher mal gewünscht, dass ich mal so einen richtigen Engel sehe. Da habe ich gedacht, das wäre doch mal cool, die Tür geht auf, kommt so ein Engel rein, steht er da in seiner Herrlichkeit. Sagst du, krass, so sieht das aus. Ne? Ich habe mir das immer gewünscht und ich habe immer so irgendwie, ja, dann halt so rumgehorcht, ne, so mit Leuten, die man kannte. Hast du schon mal einen Engel gesehen? Beziehungsweise, wenn die irgendwas erzählt haben, ja, und da ist mir ein Engel erschienen oder irgendwas. Aber meistens war das auch noch so sinnbildlich im Sinne von, da war irgendwie ein Traum oder irgendwas. Und ich glaube auch in der Bibel, es ist nicht so oft, dass wirklich ein Engel jemand begegnet. Aber interessant ist, das werden wir auch gleich sehen, der Midian, der erkennt das gar nicht, dass das ein Engel ist. Der sieht das nie. Auch steht zwar für uns hier, für uns ist das ganz klar, ne, es ist ein Engel, weil es hier steht, muss ja so sein. Aber Gideon hat ihn nicht erkannt. Und da habe ich so gedacht, Mensch, vielleicht oder wahrscheinlich sogar sind mir und wahrscheinlich jeden einzelnen von euch auch schon vielfach irgendwelche Engel begegnet. Aber das sind wahrscheinlich nicht immer die Flügelwesen mit den zarten Stimmchen, die mit einem hellen Schein umgeben sind und 2 Meter über der Erde schweben, sondern ich glaube, ja, solche Engel oder Gott wirkt ganz oft auch einfach ja, durch verschiedene Personen. Oder ich habe Geschichten gehört von Leuten, leider habe ich sowas selber noch nie erlebt, dass irgendjemand da war und die vor irgendwas bewahrt hat. Also ich kenne eine Geschichte, da ist eine Bekannte von meinem Opa, ist im Bett gelegen, war noch ein Kind und ein Mann hat zu ihr gesagt, steh auf, komm raus aus dem Bett, komm raus aus dem Bett. Und sie wusste nicht warum, aber hat das gemacht. Und sie hatten so einen riesengroßen Kachelofen und der ist eingestürzt und ist auf dieses Bett gestürzt und hat halt dieses Bett begraben. Und die wäre erschlagen gewesen, wenn das halt nicht passiert wäre. Und der Mann, der war nie da, der war weg, da war nichts. Ja, wo man dann halt nochmal Danke sagen konnte, außer vielleicht jetzt den Herrn. Aber ja, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, uns begegnen vielfach Engel und wir sind echt gesegnet dadurch. Und wir dürfen einfach wissen, dass die Gegenwart Gottes überall ist und dass wir einfach, ja, dass Gott, ja, man, ja, viele, viele Engel hier auf Erden hat. Man sagt ja auch immer so Schutzengel gehabt und so, ne? Ja, und ich glaube, das sind keine Geschichten von früher aus dem Alten Testament, die nur damals passiert ist, sondern auch noch heute. Und die sind nicht nur da, um uns, ja, auf uns aufzupassen, sondern ja auch um uns zu warnen, um ja, zu uns zu reden und können uns in ganz vielfältigen Gestalten begegnen. Das fand ich ganz interessant. Ja, und er sagt ja außerdem, du tapferer Held. Genau, da sagt ihr in Vers 12, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und ich weiß nicht, ob ihr euch da irgendwie reinversetzen könnt in die Lage, aber ich stelle mir das schon lustig vor, ne, dass jetzt der steht dort und trischt sein Korn voller Angst, ey, wenn jetzt die Midian niederkommen, die nehmen mir alles weg, vielleicht murksen die mich noch ab. Und da kommt so ein Typ vorbei und sagt, du Held. Und ja, warum ist der jetzt eigentlich ein Held? Wenn wir dann die weiteren Dinge sehen, die er so gewirkt hat und die einfach Gott durch ihn gewirkt hat, dann verstehen wir das, warum das ein Held ist. Und ich will mal ganz kurz noch springen in Hebräer 11, Vers 32, müsst ihr jetzt auch nie aufschlagen, aber da steht nämlich das nochmal, warum er denn ein Held ist. Und zwar steht hier, Vers 32, und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus der Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Krasse Heldengeschichten. Ist bis jetzt noch nie abzusehen, aber Gideon war einer von diesen Helden. Und ich glaube, jeder von uns ist einer von diesen Helden, wenn wir mit Gott streiten. Und Jesus sagt, wir werden größere Dinge vollbringen, als er getan hat. Und ich finde es cool, ein Held zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind Helden. Und das sollen wir wissen, dass wir ja, dazu berufen sind, Helden zu sein. Und nie, weil wir so stark sind, so schön sind, so schlau sind, sondern weil Gott mit uns Heldentaten vollbringen will. Und ja, und was auch interessant ist, ich meine, der ist gerade an seinem Alltagsgeschäft, ne? Gott platzt mitten in den Alltag und ich glaube einfach, dass wir, oder dass uns das zeigt, dass wir bereit sein sollen und wachsam sein sollen, weil Gott nie immer dann kommt, wenn wir vielleicht uns besonders heilig fühlen oder wenn wir jetzt besonders lang gebetet oder gefastet haben, da kann Gott auch kommen, keine Frage, aber auch mitten im Alltag können wir nie damit rechnen und dann sollen wir bereit sein, loszugehen, gehorsam zu sein, wenn Gott kommt und alles stehen und liegen zu lassen für ihn, so wie das Gideon dann hier macht. Ja, Vers 14. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter retten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse, und ich bin der kleinste im Hause meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm: Weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen, wie einen einzigen Mann. Irgendwie kam mir das so bekannt vor, weil, wenn wir uns zurückerinnern, wir lesen gerade Mose, der stand da vor dem brennenden Busch und hat gesagt: Ach Mensch, doch nie ich kann gar nie reden, schick doch jemand anders. Und Gott hat 3 oder 4 Mal gesagt: Nee, Mose, du gehst dahin, du holst mein Volk daraus. Ach nee, ach, ich kann nie reden. Und ne? Jona, du gehst nach Ninive, sag den Leuten, die rennen in ihr Verderben. Ach nee, da gehe ich lieber weg. Es hat versucht, vor Gott abzuhauen, sich zu verstecken. Oder Jeremia, auch gesagt: Ach, ich bin zu jung, nimm doch einen anderen. Die großen Leute sind alle in ihrem Ausreden verlegen. Ne? Es ist schlimm, wenn selbst die großen Vorbilder hier im Glauben, ja, dem rufen die Folgen. Aber ich glaube, uns geht es ganz ähnlich. Dass, wenn dann Gott wirklich mal spricht, dass wir dann oft ganz klein sind und Arsch zusammenkneifen und sagen: Oh, ich soll jetzt zu dem gehen und von Gott erzählen? Kann das nie jemand anders machen? Oder kannst du nie eine gute Fügung schenken, dass einfach nur so die Worte aus mir rauspurzeln, weil das gerade alles aufeinander stimmt, und kannst du es nie ganz einfach machen und so? Ich glaube, wir kennen so viele Ausreden, nie das zu tun, was Gott uns gerade aufs Herz legt. Sei das jetzt, irgendwo hinzugehen, sei das jetzt vielleicht irgendwie, wenn Gott uns aufs Herz legt, irgendwo Geld zu geben. Ach Mensch, ich habe selber nie viel. Du weißt doch, andere haben viel mehr, ne? Hier, der Stefan, der arbeitet, der kann doch. Ne? Und um Ausreden sind wir selten verlegen. Der Gideon kennt das auch, aber ja, ich denke, wenn Gott kommt, dann gibt es keine Ausreden. Und interessant ist, Gott ruft echt die Kleinsten, die Schwächsten, die Kaputtensten. Samuel, David beispielsweise auch, ne? Auch so ein Beispiel. Kommt der Samuel und sucht den neuen König. Der Vater, der schafft die 7 Brüder herbei. Alle werden so durchgegangen, nie der Richter dabei. Der David sitzt auf dem Feld, spielt seine Klampfe, ne, und hütet die Schafe. Und dann fragt er ihn: Gibt es da noch jemanden? Und sagt er: Ja, hier, ne, aber das ist der ganz Kleine. Den brauchst du gar nicht erst angucken. Ja, und der wird dann ein großer König, einer der größten, ja, Männer Gottes, wie er sagt, Freund Gottes. Gott beruft die Kleinsten, auch dich, auch mich. Und ja, wir sind nie zu klein. Ich denke, wir sollen wissen, was wir in Gott sind, und dass wir nie zu klein sind, einfach von Gott gerufen zu werden. Und das zeigt uns einfach ganz klar auch diese Geschichte. Und deswegen, ja, was mir auch so bewusst geworden ist: Hey, wir sollen Gottes Auftrag ernst nehmen. Wenn Gott uns ruft und uns was aufs Herz legt, dann sollen wir das ernst nehmen. Da sollen wir uns nicht irgendwie falschen Stolz hingeben, zu sagen: Ach, ich bin so klein, oder ich habe gerade keine Zeit, oder was auch immer, sondern dann sollen wir das ernst nehmen. Denn wenn Gott dich ruft, dann will er auch dich und nicht deinen Nachbarn oder den Peter oder die Claudia, sondern dich. Vers 17. Er aber sprach zu ihm: Wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich wieder zu dir komme und meine Gabe bringe und sie dir vorsetze. Er sprach: Ich will hierbleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und bereitete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuertes Brot von einem Eva Mehl. Das Fleisch legte er in einen Korb und goss die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm heraus unter die Terebinte und legte es ihm vor. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und auch das ungesäuerte Brot und lege es auf den Felsen hier und gieße die Brühe darüber. Und er machte es so. Da streckte der Engel des Herrn die Spitze des Stabes aus, den er in der Hand hatte, und berührte damit das Fleisch und das ungesäuerte Brot. Da stieg Feuer auf von dem Felsen und verzehrte das Fleisch und das ungesäuerte. Und der Engel des Herrn verschwand vor seinen Augen. Interessant finde ich hier: Obwohl der Gideon sehr zögerlich ist und nie gleich sagt: Ja, okay, gut, alles klar, mach ich, bleibt das ungestraft, oder ist Gott jetzt nie erzürnt? Ne? Wenn wir zum Beispiel Mose sehen, Gott hat sich da schon sehr geärgert, da wurde dann zornig steht, weil Mose wieder und wieder gesagt hat: Ja, nee, nimm doch einen anderen so. Ne? Aber ich denke, das zeigt auch ein Stück sein Herz. Also Gott ist ganz gnädig, und wenn wir zögern oder wenn wir eben nie immer klar sagen: Ja, geht los, dann heißt das nicht, dass wir jetzt absolut in Ungnade gefallen sind oder Gott mit uns nichts mehr anfangen kann, sondern ja, Gott ist gnädig. Auch wenn er nicht immer solche Riesenwunder tut und irgendwas anzündet oder irgendwas, dass man dann wirklich sagen kann, okay, okay, alles klar, jetzt habe ich es gesehen, jetzt bist du es. Ne? Aber Gott ist Gnade. Vers 22. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, wehe, mein Herr, Herr, ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Der steht noch bis zum heutigen Tag in Ophra, der Abiesriter. Würde mich mal interessieren, ob das Zeug wirklich alles noch steht. Das steht so oft im Alten Testament, dass da, und das steht bis zum heutigen Tag. Das ist ja nur ein paar Jahre her, dass das Buch geschrieben wurde. Würde mich mal interessieren, ob man da immer noch irgendwas findet von den einstigen Zeugen der Zeit. Naja, aber was mir so die Verse hier dem Stückchen sagen ist, wir sollen nicht vergessen, Gott Ehre zu geben für das, was er getan hat. Und das macht Gideon. Der baut einen Altar. Wir müssen jetzt nicht unbedingt einen Altar bauen, aber ich denke, es reicht schon ein kleines Danke. Wenn Gott irgendwas gewirkt hat, wenn Gott uns erschienen ist, wenn Gott, ja, wenn Gott da ist, da ist er immer. Und ich denke, Gott gibt uns genug Grund zum Danken und wir sollen ihm die Ehre geben und das nie vergessen. Weil mit Bitten sind wir immer schnell. Ne? Gib mir mal das Zeichen, ich will das wissen. Ach, mach doch, dass das und das passiert. Heilung oder so und so weiter. Aber mit dem Danken, das vergisst man so schnell. Ich kenne es selber bei mir, wenn man betet, man bittet ganz oft und bittet und bittet und bittet und dann muss man sich manchmal selbst erinnern, oh Mann, sag doch mal Danke und nicht nur bitte. Ja, Vers 25. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und haue das Aschera-Standbild um, das dabei ist, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf dem Gipfel dieser Bergfeste durch Aufschichtung einen Altar, und nimm den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz des Aschera-Standbilds, das du umhauen wirst. Uiuiui. also spätestens hier hätte ich ganz schön Muffensausen. Ihr müsst euch das mal vorstellen. In der Situation, die haben alle diese Götter angebildet, die haben ihre Götzenbilder. So, und dann sagt er, geh da einfach mal hin, hau die kurz und klein und dann machst du noch ein hübsches Feuerchen. Nimmst das Holz von dem Götzen und dann machst du dort einen neuen Altar. Ja, dass er auch davor Angst hatte, zeigt allein das, der Fakt, dass er es in der Nacht gemacht hat, weil am Tag wäre das zu heikel. Was interessant ist, fand ich hier, Baal, ne? Hier kommt wieder das Wort Baal. Das sehen wir immer und immer und immer und immer wieder. Baal ist zwar jetzt nicht ein Gott, das steht so für verschiedene Götter, die sie halt immer wieder hatten, ne, aber Baal, das kommt immer wieder. Israel ist immer wieder irgendwie, hat in Baal angebetet. Und da habe ich so gedacht, oh Mann, wie oft passiert uns das? Die Israeliten kommen wieder an den Punkt und sagen, Mensch, Baal ist scheiße, das ist doch nicht der Richtige, wir brauchen Gott. Ne? Und verwerfen das. Und trotzdem kommen sie später wieder an den Punkt, wo sie natürlich wieder Baal anbeten. Und da habe ich so gedacht, wie oft geht es uns in unserem Leben so, dass wir irgendwas erkannt haben, was Sünde ist in unserem Leben. Wir sagen, oh Mann, das sollte echt nicht mehr passieren. Und dann klappt das vielleicht für einen Tag oder dann sagen wir, ja, wir können das packen und dann zwei Tage ist das nie wieder passiert oder ne, das, was weiß ich, was das in eurem Leben ist. Bei mir gibt es da zahlreiche Sachen, ne, allein schon irgendwelche schlechten Gedanken, wenn man sich über jemanden ärgert oder irgendwas. Ja, und dann kommt es wieder und dann kommt es wieder. Man wird es nie los und immer wieder fällt man in die gleiche Sünde. Ich habe da mal einen schönen Spruch gelesen, den ich da echt gut finde. Der heißt, was du als richtig erkannt hast, ohne dass es dich bestimmt, ist wertlos. Und das ist so wahr. Also ich glaube, oftmals ist es nicht so, dass wir nie wissen, was wir falsch machen oder nie wissen, was uns von Gott trennt. Wir wissen das ganz genau. Aber wir wollen es oder können es nie loslassen. Wobei ich denke, wir können es loslassen. Wenn wir es Gott hingeben, dann können wir es auch loslassen. Aber wir wollen es oftmals nie. Und dann können wir es tausendmal richtig erkennen, aber dann wird es uns nichts nützen. Weil es uns immer wieder zurückholt und Sünde verleitet und uns immer wieder zu Fall bringt. Ja, und diese Altäre, die der Gideon hier umreißt, ich habe so dieses Symbol gefunden, um das vielleicht mal auf uns zu beziehen. Ne? Wir sind ja die Wohnung des Heiligen Geistes. Also wir sagen mal, wir sind eine Wohnung, wo Gott drin wohnt. Und die Wohnung, die kann sauber sein und ganz aufgeräumt, sodass Gott da drin Platz hat und dass Gott sich da wohlfühlt. Aber oftmals ist das nie. Das sind noch irgendwelche dunklen Kammern, das sind noch irgendwelche Ecken, da liegt Dreck rum, da ist nie aufgeräumt. Und dann fragt man sich irgendwie, weil man gerade vielleicht eine Antwort will, Mensch Gott, warum redest du nicht? Ich frage schon so lange danach und du gibst mir keine Antwort. Und ja, und die Antwort ist dann manchmal, es muss jetzt nicht unbedingt das sein, aber ich glaube, danach sollte man einfach fragen und auch suchen, ist da vielleicht irgendwas unaufgeräumt in meinem Leben? Warum Gott gar nicht zu mir reden kann? Weil sein Geist gerade nie vielleicht in mir wohnt, weil irgendwie uns einfach Sünde von ihm trennt. Und ja, ich glaube, dann müssen wir einfach auch bei uns anfangen und gucken, okay, wenn da eine Blockade ist, wenn ich da irgendwie auch gerade keinen Zugang zu Gott habe oder irgendwas, wenn ich sage, hey, Herr, nimm das weg. Oder dass ich sage, okay, ich weiß echt nicht, was mich trennt, aber ich weiß, dass da irgendwas ist und das ist wie eine Blockade und ich brauche dich. Also ich habe das jedenfalls oft erlebt. Und ja, und dass Gott da sauber macht und dann Gott wieder da ist und dann und auch wieder reden kann, dann auch wieder Einzug hält in unsere Wohnung. Und ja, genau, lesen wir mal noch weiter, Vers 27. Dann nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und machte es so, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Weil er sich aber von dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, dies bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Als nun die Leute der Stadt am Morgen früh aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild dabei umgehauen, und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar geopfert worden. Da sprachen sie zueinander, wer hat das getan? Und als sie forschten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joas, der hat es getan. Ich glaube, der Gideon, der hat ja was riskiert. Und ich glaube, manchmal geht es auch uns so. Manchmal müssen wir einfach mal was für Gott riskieren. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Dass wir, wenn wir sehen, dass einfach was dran ist, dass wir da einfach mal auch was riskieren müssen. Und das heißt ja nicht, dass wir irgendwelche Götzen zerschlagen, sondern das sind ganz praktische Sachen in unserem Leben. Das ist halt, ja, dass man vielleicht mal riskiert, irgendwie total dumm angeguckt zu werden, wenn man ja, dem trösten Wort sagt. Oder dass man vielleicht total dumm angeguckt wird, wenn man irgendwo sich für jemanden einsetzt, wo vielleicht alle sagen würden, hä, warum hilfst du dem und so. Oder dass man ja, einfach Farbe bekennen muss und sagen soll, hey, ja, ich glaube an Gott und ich denke, das ist nicht gut, das zu machen und deswegen lässt er euch nie mit oder was auch immer. Und das ist ein Risiko, was wir eingehen. Vielleicht nicht unbedingt, dass wir unseren Kopf verlieren, aber dass wir vielleicht unser Gesicht verlieren, dass wir vielleicht ja, schlecht von der Seite komisch angeguckt werden und irgendwie uns was peinlich ist. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir diese Komfortzone, die wir irgendwie haben, ein Stück weit verlassen und ein Risiko eingehen. Weil sonst werden wir auch keine großen Taten sehen, wenn wir nie trauen und wirklich mal einen Schritt im Vertrauen mit Gott zu gehen. Und klar wird sich der Widerstand regen, wenn wir mal unsere Komfortzone verlassen, wenn wir uns auch von Götzen trennen, das, was wir vorhin hatten, ne, was in unserem Leben so Götzen sind, klar wird sich der Widerstand regen, sei das von außen oder sei das irgendwo in mir drin, dass ich mir dann halt sage, ach, irgendwie hänge ich da dran und so. Da werden sich Widerstände regen, auf jeden Fall. Ja, aber dagegen gilt es anzukämpfen und da sind wir nicht alleine bei dem Kampf. Genau, Vers 30. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild daneben umgehauen hat. Joas aber sprach zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für Baal einen Rechtsstreit führen? Wollt ihr ihn erretten? Wer für ihn einen Rechtsstreit führt, der soll bis morgen sterben. Ist er Gott, so soll er einen Rechtsstreit für sich selbst führen, weil sein Altar niedergerissen ist. Von dem Tag an nannte man ihn Jerub-Baal, indem man sprach, Baal führe mit ihm einen Rechtsstreit, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Interessant, oder? Ich habe das im ersten Moment total überlesen, aber das waren die Götzen, die Figuren, die Statuen seines Vaters. Das steht hier auch nochmal im Vers 25 und stand auch vorher schon, das waren die Götzen seines Vaters. Das waren quasi die auch von seiner Sippschaft. Vielleicht hat Gideon die vorher selber angebetet. Ne? Der hatte keine Beziehung zu Gott. Aber der Vater, der hat hier was verstanden. Der hat sein Unrecht erkannt. Der hat erkannt, Mensch, ich habe hier Stein und Holz angebetet und nie den einen lebendigen Gott. Und der ist umgekehrt. All die anderen Leute, die sich jetzt hier darüber empören und den Sohn, den Gideon rausgerückt haben wollen, die haben es nicht kapiert irgendwie. Aber das finde ich schon erstaunlich, was für eine Wandlung da in dem Vater passiert, der sich jetzt schützend vor ihn stellt. Nicht nur, weil es sein Sohn ist, sondern ich denke, weil er was erkannt hat. Und ich denke, wenn wir Schuld bekennen, dann sollen wir nie warten, dann sollen wir umkehren. Genau, und oftmals ist ja trotzdem so, ne? Die Leute auch von heute, die wollen sich auch in der Not nicht von denen trennen, was halt sie vergöttern. Man hält dann trotzdem bis zuletzt fest. Und ja, ist auch egal. Vers 33. Als sich nun alle Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens vereinigt hatten und rübergezogen waren und sich in der Ebene Jezreel lagerten, da rüstete der Geist des Herrn den Gideon aus und er stieß ins Schofarhorn. Und die Abiesriter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Und er sandte Boten in ganz Manasse umher, und auch sie wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgen sollten, und er sandte Boten nach Asser und Sebulon und Naphtali, die zogen ihnen auch entgegen. So lustig, oder? Total menschliches Denken und menschliche Logik. Da ist ein Volk, das müssen wir besiegen, das sind ganz schön viele, das ist ein kriegerisches Volk, wir haben vorhin gelesen, die kommen mit ihren Kamelen in unser Land, die machen uns platt, wir müssen alle zusammentreiben, die wir kriegen können, richtig viele, wir machen ein richtiges großes Heer und machen wir die platt. Und da versammelt hier alle Stämme, die er halt so kriegen kann. Ne? Und auch so schön, dass das bei Gott anders ist, oder? Dass wir nie mit unserer menschlichen Logik immer alles ergründen können oder dass nie immer unserer menschlichen Logik folgt, sondern wir werden es dann gleich noch sehen, Gott steht hier gnadenlos aus, sondern ja, dass wir mit unserer Logik manchmal auch an Grenzen stoßen. Ne? Der wollte hier ein Riesenheer aufstellen, um gegen die ins Feld zu ziehen, und am Ende sind es 300, die gegen die zur Schlacht antreten. Und ich glaube auch wieder ganz praktisch auf uns bezogen, gibt es auch viele Ebenen in unserem Alltag, wo das so ist, dass wir versuchen mit Logik irgendwas zu schaffen. Ne? Bestes Beispiel, ich diskutiere sehr gerne und ich habe auch oft die Überzeugung, dass ich recht habe in verschiedenen Sachen. Und dann diskutiert man und da ist zum Beispiel der Nicht-Christ, ne, der vielleicht ganz viele Zweifel hat und sich auch auskennt, und den muss man überzeugen. Und dann wird das eine heiße Debatte und da geht's gut zur Sache. Und da haut man denen die Argumente um die Ohren und der will einfach nicht glauben. Und da denkt man, das kann doch nie wahr sein. Also das ist so klar und ich habe mir das so gut zurechtgelegt. Ja, aber das ist halt unsere Logik. Gott ist da anders, der sagt, deine Worte. Du musst gar nichts sagen. Es reicht vielleicht schon, wenn du den Arm nimmst und der kapiert. Aber es liegt nicht an mir und an meiner Logik irgendwie, von meinem Denken her, da was hinzubekommen, sondern ja, Gott ist da anders, Gott hat da andere Maßstäbe, Gott hat anderes Denken. Ne, oder auch jetzt beim Predigtvorbereiten, ich habe vorhin nochmal mit Stefan geredet und hat so gesagt, ja, das ist cool, ich habe was gefunden und so, freue mich voll und bin da jetzt am Vorbereiten, und sagt er, ja, die Predigten, wo ich am besten vorbereitet war, das waren immer die schlechtesten. Ne? Also auch da wieder so, wir denken, wir machen was übelst cool, aber ja, Gott hat da ein anderes Denken. Auch wenn es uns manchmal unschlüssig ist. Vers 36. Und Gideon sprach zu Gott, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, siehe, so will ich ein Wollvlies auf die Tenne legen. Wenn der Tau nur auf dem Vlies sein, der ganze Boden ringsum aber trocken bleiben wird, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand erretten wirst, wie du es gesagt hast. Und es geschah so, denn als er am anderen Morgen früh aufstand und das Vlies ausdrückte, da konnte er Tau aus dem Vlies pressen, eine ganze Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, dass ich nur noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit dem Vlies. Das Vlies allein soll trocken bleiben und Tau liegen auf dem ganzen übrigen Boden. Und Gott machte es so in jener Nacht. Allein das Vlies blieb trocken und der Tau lag auf dem ganzen übrigen Boden. Mir geht es auch manchmal so, wie es ihm jetzt hier geht. Oh, ist das wirklich Gottes Wille? Oh, ist es das wirklich? Soll ich da jetzt ausziehen und ich brauche da nochmal eine Bestätigung. Und ich glaube, das ist nie verkehrt, dass wir nach Bestätigung suchen. Also, ich habe da mal so von Leuten gehört, man muss dreimal eine Bestätigung haben. Ich glaube, das ist Quatsch. Aber ich denke, man merkt schon, wenn Gott zu ihm geredet hat. Und ich bin mir sicher, zu den meisten von euch wird auch Gott schon mal geredet haben. Das merkt man einfach. Das wissen wir, das kam von Gott. Und manchmal brauchen wir trotzdem einfach nochmal eine Gewissheit. Und das ist okay. Ich denke, das ist nie schlimm. Und Gott sagt nicht, das ist ganz schrecklich, du Ungläubiger. Ne? Sondern ich denke, Gott ist da auch gnädig. Und okay, wir sollen Gott nicht versuchen, ganz klar. Es hat auch gesagt, nee, wir sollen Gott nicht versuchen, mach mal das und das, ne, aus Spaß. Aber ich denke, das ist ja was anderes. Ich glaube, der Gideon, ja, das ist wie wir alle, der ist schwach. Und der wollte einfach, er ist bereit loszugehen, das sehen wir gleich, aber er wollte gern nochmal so diese Gewissheit haben. Und das ist anders, als wo jetzt zum Beispiel die Pharisäer gefragt haben und gesagt haben, na hier, wenn du der Gott bist, dann mach doch mal das und das. Da ging es darum, dass die nie geglaubt haben. Und die hätten auch durch die Wunder nie geglaubt. Aber der Gideon, der glaubt, und ich denke, das ist ein wichtiger Unterschied hier an dem Punkt, dass er eben ihn nie versucht zum Spaß oder warum auch immer und damit nie leichtfertig umgeht. Und trotzdem ist es, finde ich, erstaunlich, dass Gott da so geduldig ist und sagt, ja, okay, gut, dann gebe ich dir halt noch das dritte Zeichen und dann mach aber los. Und manchmal ist es aber auch, glaube ich, so, dass wenn wir so eine Bestätigung haben wollen, dass wir eigentlich gar nicht gehen wollen und dass wir eigentlich das nie machen wollen und nur hören wollen, dass es nicht so ist. Und dann denken wir uns irgendwelche aberwitzigen Sachen aus, oh, wenn das sein soll, dann mach das, das und das passiert. Und wenn nie, und da habe ich bei meiner Nachforschung was, wie ich finde, sehr Lustiges gefunden. Das muss ich euch mal vorlesen, kurz. Und zwar aus dem Tagebuch eines frommen Chaoten. So ein Buch von einem gewissen Adrian Plass. Und der hat so in ganz kurzen Punkten nur mal beschrieben, wie das bei ihm so aussah oder aussehen könnte. Sonntag, 15. Dezember. Ich trug mich in Edwins Liste fürs Weihnachtssingen am nächsten Samstag ein. Montag, 16. Dezember. Mein Sohn Gerald sagt, nächsten Samstag kommt Handball. Nee, James Bond im Fernsehen. Schade, dass sich das mit dem Singen überkreuzt, aber der Dienst des Herrn hat natürlich Vorrang. Dienstag, 17. Dezember. Habe letzte Nacht geträumt, ich bin James Bond. Mittwoch, 18. Dezember. Ist Weihnachtssingen schriftgemäß? Ich rief Doreen Cooks Mann an, der die Auffassung vertritt, Weihnachtsbäume sind heidnisch. Fehlanzeige, anscheinend ist das Singen in Ordnung. Donnerstag, 19. Dezember. Könnte es sein, dass Gott mir sagen will, ich soll James Bond sehen? Schlug die Bibel aufs Geratewohl auf und legte meinen Finger irgendwo auf die Seite, da stand, und die Hunde leckten Blut. Ging zu Bett. Manchmal verstehe ich Gott nicht. Freitag, 20. Dezember. Legte ein Vlies aus, wenn pünktlich um 9.04 Uhr ein Gnom in einer japanischen Admiralsuniform in meiner Haustür erscheint, dann weiß ich, dass Gott möchte, dass ich Weihnachtslieder singe. 9.05 Uhr. Ein Wunder, keiner hat geklingelt, damit ist der Fall erledigt. Total lustig, oder? Aber ich glaube, solche Ausreden gibt es bei uns auch, dass wir uns irgendwas suchen und dann, oh, mach doch, ne? Und dann, oh, Gott sei Dank, das ist es nicht gewesen. Also, dann kam es nicht von Gott. Aber ich glaube, wenn wir da auch unsicher sind, in der Bibel ist uns eigentlich alles gegeben und manchmal ist es auch, glaube ich, gar nicht ratsam, immer alles ins Detail ergründen zu wollen und alles so genau zu erforschen, sondern, hey, in der Bibel ist uns alles gegeben, da steht alles drin. Und manchmal, wenn wir vielleicht unsicher sind, dann sollen wir einfach da mal reinschauen oder einfach überlegen, was sagt die Bibel dazu? Wenn das Gottes Herz ist, und ich denke, wir sehen hier ganz klar drin Gottes Herz, na, dann sollen wir es einfach machen. Und wenn es das nie ist, dann lass es sein. Ja, da ist uns echt alles gegeben mit dem Wort. Und da muss man nicht immer tausendmal alles ergründen, oder, weil dann kann auch so eine Chance, wo man vielleicht mal zu jemandem reden kann oder irgendwas ganz schnell vorbei sein. So, wir gehen jetzt noch ganz schnell durch 7, aber das muss sein, das ist echt spannend und das ist auch total cool, was da so drin steht. Vers 1. Da machte sich Jerubbaal, das ist Gideon, früh auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, und sie lagerten sich bei der Quelle Harod, das Lager der Midianiter, aber befand sich nördlich von ihm beim Hügel More in der Ebene. Ja, gut, lesen wir weiter. Der Herr aber sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Es passiert schnell, dass irgendwas ist und wir denken, oh, Markus hat es gut gemacht. Ich habe das heute so wieder überlegt. Ich bin, glaube ich, echt ein Mensch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so ein Typ. Ich brauche das manchmal, dass man mir auf die Schulter klopft und dann fühlt man sich ganz gut. Und ich glaube, uns geht es meistens so, dass man doch so eine Anerkennung auch irgendwie will. Ne? Hast du gut gemacht, den Lobpreis. Oder schön, dass du hier für die Gemeinde das gemacht hast. Danke, dass du Geld gegeben hast. Es war gut, dass du mit mir geredet hast. Oh, es war so, das waren genau die richtigen Worte, die ich gebraucht habe. Ne? Und dann, wonach ist man da eigentlich aus? Geht es darum, Gott zu verherrlichen, oder geht es danach, dass man von den Leuten irgendwas hören will, dass man was toll gemacht hat? Habe ich auch so gedacht, ne? Die Predigt gut ist, wäre schon cool. Ne? Dann, aber darum geht es gar nicht. Es geht halt darum, dass Gott verherrlicht wird. Und das will er hier ganz klar. Und deswegen sagt Gott, nee, so läuft das nicht. Also wenn ihr hier mit euren 100.000 Leuten anzieht, das ist keine Kunst. Dann sagt ihr, das hätten wir auch ohne Gott geschafft. Und deswegen habe ich was anderes mit euch vor. Vers 3. So rufe nun vor den Ohren des Volkes aus und sage, wer sich fürchtet und wem graut, der kehre um und flüchte schnell vom Bergland Gilead. Da kehrten etwa 22.000 vom Volk um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich, führe sie hinab an das Wasser, dort will ich sie prüfen, und von welchem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von welchem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk an das Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge von dem Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich auf. Ebenso, wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk war auf die Knie gefallen, um Wasser zu trinken. Ich weiß jetzt nie, warum das mit diesem Hundevergleich, ob das jetzt so männlich ist, wenn man so da rausschlappert, keine Ahnung, und das nie so, keine Ahnung, sich dahin kniet und das vielleicht ein bisschen gesitteter macht. Das war halt da das Kriterium. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber was ich so gedacht habe, das waren 32.000 Leute, übrig geblieben sind 300. Ja. Genau, also ich habe so gedacht, ich glaube einfach, vielleicht ist das für euch weit hergeholt, aber mir ging das so durch den Kopf, es ist nie für alle zur gleichen Zeit dran. Also nur weil der gerade irgendwie das und das erlebt hat, heißt das nicht, dass ich das jetzt auch erleben muss. Oder ja, ich glaube, es hat alles seine Zeit bei Gott und alles seine Ordnung. Und es ist nie das für mich jetzt dran, was für den anderen dran ist. Oder ja, ich denke, da gibt Gott hat eine ganz, ganz feste Ordnung. Und hier waren es dann eben die 300 Mann, die übrig geblieben sind. Vers 7. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hand geben, aber das ganze übrige Volk soll nach Hause gehen. Und sie nahmen die Verpflegung des Volkes an sich und ihre Schofarhörner, aber die anderen Israeliten ließ er alle gehen, jeden in sein Zelt, und er behielt die 300 Mann bei sich. Das Lager der Midianiter aber war unter ihm in der Ebene. Genau, also wenn man das auch nochmal zusammenfasst, was bis jetzt in dem Kapitel 7 passiert ist, das zeigt mir nochmal so ganz klar, hey, Gott will für uns kämpfen, wir müssen nicht kämpfen. Wenn wir kämpfen müssten, dann hätte da schon die 100.000 Mann, oder die, ja, hier waren es 32.000, okay, aber hätte da schon ein paar mehr Männer mehr gebraucht. Aber wir sollen nicht kämpfen. Auch unsere Kämpfe, die wir in uns ausfechten, das sind nicht unsere Kämpfe. Wir müssen uns damit rumschlagen, okay, aber wir sollen sie Gott geben. Gott will für uns kämpfen. Frage ist, ob wir ihn lassen. Und ich glaube, unser Stolz, mir zumindest, steht oft genug im Wege, dass man halt schon sagt, wie wir es am Anfang hatten, ja, das fechte ich selber aus. So, Vers 9. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu ihm, steh auf und geh ins Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Burschen Pura mit dir ins Lager hinuntersteigen, damit du hörst, was sie reden. Dann werden deine Hände erstarken, dass du gegen das Lager hinabziehen wirst. Da stieg Gideon mit seinem Burschen Pura hinunter, bis zu den äußersten Vorposten, die zum Lager gehörten. Cool, oder? Da weiß genau, der Gideon hat Angst. Aber der sagt mir, Gideon, geh nach Hause, du hast Angst. Gut, bei den anderen hier, bei den 22.000 hat er es gemacht. Aber was ich darin sehe, ist, es ist nicht schlimm, wenn wir Angst haben. Es ist nicht schlimm, wenn wir uns dabei fast in die Hosen machen, auf jemanden zuzugehen, um dem von Gott zu erzählen. Es ist auch keine Schande, sein Gesicht zu verlieren, weil man vielleicht irgendjemandem in der Bahn hilft, wo alle nur dumm gucken und sagen, ja, weiß nicht, warum musst du denn dem Betrunkenen in den Bus helfen, weil der kaum reinkommt? Vielleicht ein blödes Beispiel, aber irgendwie, ihr wisst, was ich meine. Und ja, es ist normal, Furcht zu haben und irgendwie so ein Schamgefühl oder irgendwas, was auch in uns ist und was uns vielleicht hindert, davon loszugehen. Aber die Frage ist, überwinden wir unsere Furcht? Gehen wir trotzdem los und sagen, okay, auch wenn ich Schiss habe, auch wenn mir die Knie zittern, ich sage das jetzt, weil es gesagt werden muss, weil du mir das gezeigt hast und ich gehe los und du wirst mit mir sein. Der Gideon macht es jedenfalls. Vers 12. Die Midianiter aber und die Amalekiter und alle Söhne des Ostens waren in die Ebene eingefallen wie eine Menge Heuschrecken, und ihre Kamele waren von vor Menge nicht zu zählen wie das Sand am Ufer des Meeres. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer dem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe einen Traum gehabt, und siehe, ein Laib Gerstenbrot wälzte sich zum Lager der Midianiter. Und als er an die Zelte kam, schlug er sie und warf sie nieder, sodass sie umstürzten, und er kehrte sie um, das Unterste zu Oberst, und die Zelte lagen da. Da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter samt dem ganzen Lager in seine Hand gegeben. Krass, das sagt ein Midianiter. Der hat's kapiert. Der hat's kapiert. Ich weiß noch nicht, woher der wusste, dass der Gideon anrückt, aber der wusste Bescheid. Und wir haben vor uns von dem, habe ich am Anfang kurz ein paar Worte zu den Midianitern gesagt. Ich will mal noch ein Stückchen zurückgehen in 2. Mose nämlich. Da steht auch was von den Midianitern. Die tauchen so einige Male auf. Und zwar ist das in 2. Mose 2, Vers 15 beispielsweise. Da steht hier. Du sollst, 2. Mose, ach nee, das war 2. Mose 4. Hier. Das war die Sache, das haben wir ja zuletzt erst gelesen. Da hat der Mose ja diesen Ägypter erschlagen und ist geflüchtet. Da steht dann, es kam vor dem Pharao und der betrachtete danach, Mose umzubringen. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich im Land, Midian auf. Und er setzte sich an einen Brunnen. Aber der Priester in Midian hatte 7 Töchter, die kamen, um Wasser zu schöpfen. Und so weiter und so fort. Der hat dann eine midianitische Frau geheiratet, die Zipporah war das. Ist also nach Midian gegangen. Und dann später ist er losgezogen und hat er gesagt, ne, Gott hat zu mir geredet. Und da hat ja Jethro, hieß der, sein Schwiegervater, der Priester von Midian, gesagt, gut, alles klar, ne, Gott hat zu dir geredet, mach du mal los. Und die begegnen sich dann wieder. Das steht in 2. Mose 18. Vers 1. Da steht hier, und als Jethro, der Priester von Midian, Moses Schwiegervater, alles hörte, was Gott an Mose und an seinem Volk Israel getan hatte, wie der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte, dann nahm Jethro, Moses Schwiegervater, die Zipporah, die Frau Moses, die er zurückgesandt hatte, und ihre 2 Söhne. Der Name des einen war Gersom, denn er sprach, ich bin ein Fremdling in einem fremden Land geworden, in Midian. Und der Name des anderen Eliezer, denn der Herr meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich von dem Schwert des Pharao errettet. Und Jethro, Moses Schwiegervater, und seine Söhne und seine Frau kamen zu Mose in die Wüste, als er sich an den Berg Gottes gelagert hatte. Und er ließ Mose sagen, ich, Jethro, dein Schwiegervater, bin zu dir gekommen und deine Frau und ihre 2 Söhne mit dir. Da ging Mose hinaus, seinem Schwiegervater entgegen und beugte sich nieder vor ihm und küsste ihn. Und als sie einander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr dem Pharao und den Ägyptern um Israels Willen getan hatte. Und alle Mühsal, die ihnen auf dem Weg begegnet war und wie der Herr sie errettet hatte. Jethro aber freute sich über alles Gute, das der Herr an Israel getan hatte und dass er sie errettet hatte aus der Hand der Ägypter. Und Jethro sprach, jetzt kommt's, gelobt sei der Herr, der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharao. Ja, der sein Volk aus der Gewalt der Ägypter errettet hat. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn in der Sache, worin sie in Vergessenheit handelten, ist er über sie gekommen. Und Jethro, Moses Schwiegervater, nahm Brandopfer und Schlachtopfer, um Gott zu opfern. Krass, oder? Der Priester von Midian, also eine zentrale Figur in diesem ganzen Götzenkult von Midian, der hat Gott erkannt, der hat es kapiert, der hat gesagt, Mensch, da gibt es jemanden, es gibt nur einen Gott. Die Midianiter hatten also Chancen zur Umkehr. Und das, finde ich, sehen wir ganz oft, weil manchmal wirkt Gott so brutal und er zerstört hier ein Volk und ne, die sollen alle ausgerottet werden. Ja, aber die Midianiter, die hatten Chance zur Umkehr. Und das sehen wir in dem, was wir gerade gelesen haben und auch in den Versen hier in Richter. Die Midianiter, die haben es kapiert, da ist Gideon und da ist Gott mit denen. Trotzdem sind sie nie umgekehrt. Und deswegen kam das Gericht. Also ich denke, so unbarmherzig ist Gott nie. Gott ist eigentlich sehr, sehr gnädig. Aber wenn man die Chance zur Umkehr nie nutzt, und das gilt für uns alle, ob wir nur vielleicht dann nie unbedingt in der Schlacht umkommen, aber uns Brot oder Tod, und das wissen wir. ja, aber Gott gibt uns vielfach Chance zur Umkehr. Und das, denke ich, soll man nie vergessen. Okay. Machen wir das schnell noch zu Ende. Vers 15. Und als nun Gideon die Erzählung des Traumes und seine Auslegung hörte, da betete er an. Und er kehrte wieder in das Lager Israels zurück und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Und er teilte die 300 Mann in 3 Abteilungen und gab ihnen allen Schofarhörner in die Hand und leere Krüge und brennende Fackeln darin. Und er sprach zu ihnen, schaut auf mich und macht es ebenso. Siehe, wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, so macht auch ihr es, wie ich es mache. Wenn ich und alle, die mit mir sind, in das Horn stoßen, so sollt auch ihr rings um das ganze Lager in die Hörner stoßen und rufen, für den Herrn und Gideon. Als nun Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, an den Rand des Heerlagers kamen, zu Beginn der mittleren Nachtwache, als man eben die Wachen aufgestellt hatte, stießen sie in die Hörner und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Da stießen alle 3 Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber mit ihrer linken Hand die Fackeln und in ihrer rechten Hand die Hörner zum Blasen und sie riefen, ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Und jeder, blieb an seinem Platz stehen, um das Lager her. Aber das ganze Lager rannte, schrie und floh. Denn während die 300 Mann in die Hörner stießen, richtete der Herr in dem ganzen Lager das Schwert eines jeden gegen den anderen. Und das Heer floh bis ins Bet Zita gegen Zererat, bis an das Ufer von Abel Mechola bei Tabat. Das finde ich echt krass. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Da stehen 300 Mann. Es ist dunkel. Okay, die wissen jetzt nie, wie viele es sind. Ich weiß jetzt nie, ob die was getrunken hatten. Vielleicht konnten die nicht so gut schätzen. Also stehen auf jeden Fall Männer. Und die klimpern ein bisschen rum mit ihren Krügen. Und die schwenken mit ihren Lichtern. Und rufen. Und winken. Und brüllen. Ne? Also... kann schon, sicherlich wirkt das angsteinflößend, aber das ist ein Heer, das steht dann später, das lesen wir heute nicht mehr, keine Sorge, da steht dann später was von über 135.000, das war ein Riesenheer und die haben Schiss gekriegt. Das kommt nicht von den 300 Leuten, die dort stehen und winken und brüllen, das kommt von Gott. Und da zeigt sich Gottes Herrlichkeit, da zeigt sich das, was er wollte. Nie irgendwie eine große Schlacht, wo dann Israel siegreich hervorgeht mit ganz, ganz vielen Leuten, ne? Sondern er wollte sich selbst verherrlichen und das macht er hier wahr. Und oh, wenn ich das sehe, das muss ein ganz schönes Gemetzel gewesen sein. Die haben sich dort gegenseitig abgeschlachtet. Da hat der eine den anderen nicht mehr erkannt. Ich bin so froh, dass ich Gottes Gericht entgangen bin und dass wir schon gerichtet wurden, aber dass uns das erspart geblieben ist, ja. Und wir nie, ja, für das Gericht kommen müssen. Gut, bringen wir es noch zu Ende. Vers noch 23, bleibt bei mir. Und die Männer Israels von Naphtali und Aser und von ganz Manasse wurden aufgeboten und jagten den Midianiter nach. Und Gideon hatte Boten auf das ganze Bergland Ephraim gesandt und sagen lassen, kommt herab den Midianitern entgegen und besetzten vor ihnen das Wasser bis nach Bet Bara, nämlich den Jordan. Da wurden alle Männer von Ephraim aufgeboten und besetzten vor ihnen das Wasser bis nach Bet Bara und besetzten den Jordan. Und sie fingen zwei Fürsten der Midianiter, Oreb und Seb. Und sie töteten Oreb an dem Felsen Oreb und den Seb in der Kelter Seb. Und sie verfolgten die Midianiter und brachten die Köpfe Orebs und Sebs zu Gideon über den Jordan. Was für eine schöne Tradition. Krasses Ende. Damit will ich jetzt euch nicht unbedingt gehen lassen, sondern ich will noch dazu sagen, das zeigt jetzt nochmal das, was wir vorhin schon hatten. Ne? Es mag jetzt, wenn man vielleicht nur diese Verse so nimmt, so aussehen, als wäre Gott so brutal und so hart. Ne? Die haben sich abgeschlachtet, Köpfe ab und also schlimmer geht es wahrscheinlich nie. Aber mir zeigt das zwei Sachen. Gott ist ernst zu nehmen. Gott ist nie, ach der liebe Gott und mein Kumpel und... ja, das ist so ein guter, so ein gnädiger, ne? Was auch viele Leute heutzutage vertreten, so die Meinung, ach, irgendwie kommen wir schon alle zu Gott. Irgendwie, ich habe mich doch nicht so schlecht angestellt. Da gibt es auch so einen schönen Film hier, 6000 Punkte für den Himmel oder so ähnlich heißt das, ne? Und dann der Mann, so, der sitzt in dem Büro, sage ich mal, bei Gott und dann heißt, ja, war doch immer gut, ich habe doch nie jemand was Schlechtes getan. Und der war viel schlimmer. Und dann hat er immer gesagt, ich habe doch auch bezahlt und das und Gott ist nie nur der liebe Gott. Gott richtet und Gott sollte man ernst nehmen bei seinem Wort. Und Gott hat gesagt, tja, ihr habt die Wahl, ihr habt oft genug Möglichkeiten zur Umkehr, aber entscheidet euch für mich, sonst geht ihr in eure Verderbnis und das wisst ihr. Und Gott ist ernst zu nehmen, 100% in dem Punkt, Gott wird richten. Und das andere ist aber auch, was ich toll finde, Gott ist mächtig. Das ist ein echt mächtiger Gott, der so ein ganzes Heer wie nichts auflöst. Ganz, ganz einfach. Und noch viele, viele andere Dinge macht. Und auch in meinem Leben kann Gott und auch in eurem Leben Gott alles umkehren. Ja, auch ja, wenn wir vor Riesen stehen, brauchen wir keine Angst haben vor nicht den richtigen Riesen, sondern so vor anderen Riesenproblemen zum Beispiel. Gott ist mächtig. Und wenn er so ein Herr schlagen kann, dann kann er auch ganz andere Dinge vollbringen. Und ich denke, was wir einfach heute mitnehmen sollten aus dem, was wir gelesen haben, ist wenn wir Gottes Stimme hören und Gott redet ganz vielfältig, ganz unterschiedlich, durch Engel, durch Träume, durch Bibelverse, durch was auch immer, Gott redet. Und er will mit dir reden, heute und morgen und auch übermorgen. Und wenn wir die Stimme hören, dann sollen wir darauf vertrauen, dann sollen wir losgehen. Dann sollen wir mutig sein, was riskieren, dann sollen wir den Schritt wagen, dann sollen wir aufbrechen, dann sollen wir auch alles stehen und liegen lassen. Dann sollen wir einfach die Gewissheit haben, dass Gott siegen wird, wenn wir in ihm gehen und dass Gott siegen wird über all unsere Zweifel, über unsere Ängste. Ja, Gott hat über den Tod gesiegt und dann kann auch in unserem Leben mit unseren kleinen Problemen fertig werden. Ja. Vater, ich danke dir echt so für diese Gewissheit, die du uns gegeben hast, dass wir ja in dir echt alles vollbringen können, dass wir kleine Helden sein dürfen, auch große Helden. Herr, aber wir wollen echt einfach bedenken, dass alles, was passiert in deinem Namen, dass es ja auch dir zur Ehre passiert und dass wir uns nicht selbst rühmen für irgendwas, was gewesen ist und was wir gemacht haben, und sondern dass dir Ehre gebührt, Herr. Und ich danke dir, dass du vielfältig bist. Ich danke dir, dass du redest und dass du uns willst, dass du jeden von uns willst, dass du den Tom willst, dass du den Stefan willst, die Kerstin, dass du uns alle willst und dass du mit jedem was anfangen kannst, Herr. Danke dir, dass du einen großen Plan hast und dass jeder von uns da ein ganz wichtiger Teil von ist. Und ich bitte dich einfach, dass du auch jeden Stück für Stück mehr in so diese Berufung reinführst, was es ja einfach heißt, mit dir zu gehen, aber auch was, wo, was, wann dran ist. Ja, du weißt es und du hast einen Plan und du hast eine Ordnung. Ja, und ich danke dir einfach, dass wir echt solche tollen Geschichten lesen dürfen im Alten Testament immer wieder, die uns mahnen sollen, ja, dass du einfach echt die Ehre verdienst, ja, dass du mächtig bist, dass du groß bist. Ja, die uns lernen sollen, wie du bist und was du von uns möchtest und was eigentlich wirklich wichtig ist. Ich danke dir einfach dafür, dass man das an Gideon sein Leben so toll sehen kann, dass du auch aus ganz kleinen Leuten mit denen Großes vorhast und Großes vollbringen kannst und dass du stark bist, Herr. Und darauf wollen wir bauen, Herr. Wir wollen einfach dir unsere Schwäche geben und wollen einfach echt deinen Namen hochhalten, dass du stark wirst in unserem Leben. Nie wir stärker und größer werden in uns selbst, sondern dass du größer wirst in uns selbst und dass du einfach die Macht hast über unser Leben. Ja. Ich danke dir, Herr, dass du einfach in jeden von uns wirkst. Und bitte ich jetzt einfach noch um eine gute Zeit, wenn wir jetzt hier noch zusammensitzen. Bitte ich um eine gute Gemeinschaft, noch um gute Gespräche, um offene Augen, dass wir nie einschlafen oder rechtzeitig zu Bett gehen. Und dass du uns einfach noch eine gesegnete Gemeinschaft schenkst. Amen.